Danke. Also, ihr habt es trotzdem gehört, dass das Hunger heute in unserer Küche immer wieder rief. Und so war das damals auch in Israel bei diesem Ausschnitt, den Oliver uns gerade vorgelesen hat. Die Mächtigen scherten sich nicht um das kleine Volk, die hatten Hunger, die Mächtigen und Reichen und Schönen wollten ihren Wohlstand haben und wollten den nicht aufgeben. Es regnete eben nicht und sie wollten nicht teilen. Also, das gemeine Volk hatte Hunger und es war dem König egal. Vor unserem Text wird eine Geschichte erzählt, die vielleicht auch manche von euch im Ohr haben, die Geschichte von der Witwe aus Zarpat und ihrem Sohn. Elia war auch von dem Hunger betroffen und er ging schon an den Bach Krit und sollte dort aus dem Bach trinken, damit er versorgt ist. Und dann ging er weiter und kam zu dieser Witwe und hat sie gebeten, versorg mich doch bitte mit. Und die hat gesagt, ich habe nicht viel, ich habe noch ein kleines bisschen Öl, ich habe noch ganz wenig Mehl übrig und dann lege ich mich hin und warte drauf, dass wir sterben. Und diese Witwe war nicht mal eine aus Israel, das war keine Jüdin. Und sie wird hier als Vorbild genommen von einer, die teilt. Und sie waren alle versorgt. Und es hat gereicht irgendwie, indem sie geteilt haben. Und es wurde nicht alle. Es ist genug da in unserer Welt, das kennen wir auch, ne? Aber wir haben bis heute die gleichen Probleme. In unserem Nachbarland gibt es schon jetzt viel zu wenig Wasser und es wird rationiert. Pools sind nicht mehr drin. Und das zeigt uns ja eigentlich nur, wie der Zustand unserer Welt ist, wenn wir schon in Europa merken, das Wasser wird knapp. Und dass es selbst uns schwerfällt, mit unserem Lebensstandard anders umzugehen, uns zu verändern. Das sind alles Herausforderungen, mit denen wir, die uns gerade nicht ferner sind als den Menschen von damals. Und das, was die damals erlebt haben, das war, und was wir bis heute erleben, das war der Kampf Jahwe, also der Gott Israels gegen Baal, der Teilen-Gott gegen den Haben-Gott, der es ist genug für alle da, Gott gegen den Genuss-Gott. Nichts gegen Genuss, aber wenn damit andere aus der Erde fallen, also runterfallen, ist doch auch schön. Ja, das braucht man zwischendrin. Also genau dieser Wettkampf war das. Und Elia kommt dazwischen und ist ein bisschen wie die Klimakleber. Ich weiß nicht, was ihr von denen haltet und wie viel ihr wegen denen schon im Stau standet oder euch vielleicht geärgert habt oder denkt, so kann man das doch nicht machen. Aber genauso provokant war Elia auch, indem er immer wieder auf diese Missstände hingewiesen hat und darauf aufmerksam gemacht hat. Vertrocknete Landschaften sind eine Realität auch bei uns. Leben ohne Wasser ist eine Realität in unserer Welt. Wir haben es uns irgendwie weggewirtschaftet und tun es immer wieder. Und wenn wir es mal in unser Inneres übertragen, da kennen wir das ja auch immer wieder. Vertrocknete Seelen gibt es überall. Und immer mal wieder machen Menschen, die so in so einem Zustand gerade leben, sich auf den Weg und suchen hier und da, wo sie was bekommen können, wovon sie leben können. So wie Elia, der erst an den Bach Krit ging und dort versorgt wurde eine Weile, dann zu der Witwe und dann weiter suchend war. Und so ist Elia eigentlich in diesem Kampf um das Gute und in diesem Aufmerksam machen wollen um das Gute unterwegs und kämpft und ringt darum, dass das Gute doch gewinnt und dass die Menschen teilen. Und gleichzeitig erlebt er dabei, dass er sich in diesem Kampf um das Gute selbst verbraucht und verzehrt und über die Stränge schlägt. Elia ist selber ein Verdurstender und es heißt nicht, wenn wir gerade selber ziemlich ausgetrocknet sind, dass wir da nichts zu geben hätten. Elia wird ein großer Fürsprecher für die Bedürfnisse in dieser Welt und für seine eigenen Bedürfnisse und die Menschen, die gleichen Bedürftigkeiten haben. Also, und dann kommt es zu dieser Geschichte, die auch vielleicht viele von euch im Ohr haben, der Götterkampf auf dem Karmel. Und da ist genau dieser Wettkampf, da wird das uns vor Augen geführt, wie diese zwei Welten oder diese zwei Herzen, die manchmal in unserer eigenen Brust selber schlagen, ich möchte doch das Gute haben und den Genuss genießen und ach nein, ich muss doch auch irgendwie in meinem Leben teilen, damit wir alle genug haben, wie das zum Kampf kommt und zum Kampf wird. Es ist ja eine skurrile Szene, die sich da auf dem Karmel abspielt. Zwei Göttermannschaften, zwei Glaubensgemeinschaften, also Elia steht besser gesagt ziemlich allein da und auf der anderen Seite die 450 Baalspriester und alle wetteifern zu ihrem Gott, dass er doch Feuer vom Himmel schicken möge und das Opfer annehmen möge und dann endlich Regen schicken soll. Und Elia treibt es richtig auf die Spitze in diesem Kampf um das Gute und es fehlt Wasser in seiner Welt und er sagt, schüttet noch Wasser auf den Stier drauf. Also es wird die Ironie bis auf die Spitze getrieben in dieser Geschichte eigentlich. Was da passiert in diesem Kampf, in dem Elia sich gerade befindet und es überzieht. Und schließlich kommt auch Feuer und das und Jahwe, der Gott Israels, nimmt das Opfer an und es kommt auch schließlich Regen, die Erleichterung. Und doch hört der Kampf um das Gute an dieser Stelle nicht auf in dieser Geschichte aus dem ersten Königebuch. Es geht immer noch weiter, denn Ahab, der König Israels, geht nach Hause und trifft dort auf seine Frau, die total verärgert ist und sagt, du kannst dich doch von diesem Propheten nicht klein kriegen lassen, den kriegen wir klein. Und Israel und Elia wird ausgerichtet, morgen um diese Zeit sollen die Götter mir dies und das tun, wenn ich dich nicht einen Kopf kürzer gemacht habe? Das heißt, selbst jetzt, wo der Regen da ist und das so in den Kampf ausgeartet ist, geht es Elia nicht gut. Er ist nicht frei, er ist nicht erlöst. Sie können sich nicht freuen über das Wasser, was jetzt kommt und was sie doch alle so sehr brauchen. Sie können nicht loslassen. Solange es ein Kampf ist um das Gute, bleibt es auch ein Fressen und Gefressenwerden in dieser Geschichte, so wie es hier erzählt wird. Und dann setzt genau das ein, was Oliver uns gerade vorgelesen hat aus dieser Geschichte. Ich möchte uns einmal den Text noch ein zweites Mal vorlesen und euch bitten, einfach mal in euch reinzuspüren, wo dieser Bibeltext euch berührt. Weil an dieser Stelle wendet sich ja die Geschichte irgendwie. Aus diesem Kampf geht Elia in eine ganz andere Lebenssituation über. Er kann nicht mehr. Er landet in der Wüste. Und schließlich läuft er 40 Tage durch die Wüste und hat dort noch einmal eine ganz andere Gottesbegegnung. Ich lese uns noch mal diesen Text vor und geht mal mit der Frage, wo berührt mich dieser Text eigentlich? Und dann bitte ich euch, dass ihr einfach mal das kurz benennt. Wir kommentieren das nicht, sondern erzählen uns das einfach mal gegenseitig. Wo berührt mich dieser Text? 1. Könige 19, 1 bis 13a. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte, und wie er alle Baalspriester anschließend mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und sagte ihm, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete sich Elia, machte sich auf den Weg und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Gott meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel berührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel Gottes kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort Gottes kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für Jahwe, den Gott Zebaoth. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Jahwe sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor Jahwe. Und siehe, Jahwe, dein Gott, wird vorübergehen. Und ein starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor Jahwe her. Jahwe aber war nicht im Wind. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber Jahwe war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber Jahwe war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Und als Elia das hörte, verhüllte er sein Antlitz mit einem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Was hat euch berührt? Teilt das mal, wenn ihr mögt. Ich habe uns mal drei Symbole mitgebracht oder drei Symbolarten für das, was wir hier in diesen unterschiedlichen Abschnitten unseres Bibeltextes erleben. Einmal habe ich uns ein Schwert mitgebracht. Oh, das ist ja schwer. Okay. Also mitbringen lassen. Danke, Richard. Für die Kämpfe, in denen wir manchmal stecken. Und einen Terminkalender habe ich uns noch mitgebracht. Es sind ja unterschiedliche Kämpfe, in denen wir so stecken. Kann ich das so drauflegen? Ja, ne? Du hast gesagt, das ist stumpf. Im Gegensatz zu den Kämpfen, die wir so haben in unserem Leben. Da wird es manchmal reichlich schmerzhaft. Also manchmal fühlen wir einfach, merken wir plötzlich, in was für einen Kampf bin ich eigentlich geraten. Ja genau, hier, pausen mal. Genau. In was für Kämpfen stecken wir manchmal, um unser Ansehen zu retten? Oder was setzen wir uns manchmal ein, mit was für einem Rieseneinsatz, um unsere Gemeinde zu retten? Was kämpfen wir vielleicht manchmal, um unsere Firmen zu retten? Und immer besteht doch die Gefahr darin, dass wir uns wie Elia auch selbst verlieren und verzehren in so einem Kampf. Oder wir kämpfen um unsere Gesundheit. Auch das sind Kämpfe, mit denen wir total beschäftigt sind und die auch total wesentlich sind. Elia hat ja auch nicht nur einfach einen schlimmen Kampf gekämpft, sondern der hat versucht, um das Gute zu kämpfen und merkt dabei, wie er auch dabei irgendwie ganz Schwieriges erlebt hat und schwierige Auseinandersetzungen und selber in schlimme Gewässer geraten ist. Also am Schluss wird das ganze Böse von ihm ausgerottet, wird da bildlich erzählt. Und Elia sagt ja später auch, er hat den Kampf gekämpft, weil er besser sein wollte als seine Väter. Als Eltern kennen wir das auch, wir wollen es besser machen als unsere Eltern. Und merken auch da manchmal, ja, wir versuchen es und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das versuchen und dass auch das benannt wird, was jeder als in seiner Familie auch als schwierig erlebt wird. Aber ich glaube, das ist das Wichtige, dass man drüber spricht. Und dass wir es versuchen, anders zu machen, ist auch richtig. Aber dass wir auch irgendwann merken, ich bin nicht besser als meine Eltern. Elia wollte ja irgendwie auch beweisen, mein Gott ist der wahre Gott und ist der Gott, mit dem wir in der Welt gemeinsam leben können. Und auch das ist in Auseinandersetzung geendet, nicht gut geendet. Ich musste auch an Jakob denken, der ja da auch am Jabbok kämpft, weil er eigentlich nicht mehr will als den Segen seines Vaters Isaak. Und er ringt in diesem Kampf, man weiß es nicht so richtig, mit wem ringt er da eigentlich, mit einem Geist, das wird so schummrig beschrieben in diesem Text, ringt er mit sich selbst, ringt er mit Gott und er sagt, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Heute ist ja auch noch Muttertag, ja, und ich denke auch darüber nach, was wäre es gut, wenn wir aufhören könnten, unsere Kinder herum zu kritisieren. Ich glaube, Kinder brauchen nicht mehr, als dass wir an sie glauben und ich weiß selber, wie schwer das manchmal ist. Und gleichzeitig wissen wir auch, wo Menschen oder wo Gott an uns geglaubt hat, da konnten wir über uns hinauswachsen. Und in diesen Spannungen stehen wir ja irgendwie alle in den unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens. Ich habe ja auch noch einen Terminkalender mitgebracht. Ich habe heute gelesen, die edelste Sucht der Deutschen ist, was denkt ihr? Was ist die? Wie bitte? Zeit? Guter Gedanke, genau so ist es irgendwie auch. Ja? Es gibt auch eine große Zeitungerechtigkeit in unserer Welt, weil wir die unterschiedlich viel einsetzen müssen, um überleben zu können oder weil wir alles in Hülle und Fülle haben und wie ungerecht das ist. Und da, wo ich es gelesen habe, war es die Arbeitssucht. Wie viel setzen wir uns eigentlich dafür ein, dass wir das alles hinkriegen und verlieren dabei auch die Menschen um uns herum und fallen aus den Beziehungen irgendwie innerlich raus, selbst wenn wir immer mal wieder beieinander sind. Oder auch als Familien zerreißt es viele Familien einfach unter all dem Termindruck, den wir uns machen, weil wir denken, genauso würden wir den Bedürfnissen versuchen, gerecht zu werden. Und das ist es ja irgendwie auch, das versuchen wir auch. Und deswegen, trotzdem ist es doch oft auch ein innerer Kampf. Also vielfältige Kämpfe, in denen wir so innerlich und äußerlich unterwegs sind. Bei Elia ging das so weiter. Er merkte an einer Stelle, es geht so nicht weiter. Du hast das so schön gesagt oder so traurig gesagt. Wie schlimm muss das sein, wenn man einfach weg muss, damit man in Sicherheit gerät? Der hat sich nicht mehr sicher gefühlt. Und er wusste, die wollen mich hier so nicht haben. Und dann ist er losgelaufen, in die Wüste gelaufen und ist da, hat sich einfach nur noch unter diesen Wacholder gesetzt und sich gewünscht zu sterben. Laut einer Statistik erkrankt jeder Fünfte in seinem Leben mindestens einmal an einer Depression. Und das, was Elia da erlebt, klingt so wie die Symptome einer Depression. Er will nur noch schlafen. Er legt sich unter den Wacholder und will sterben. Elia ist angekommen in der Wüste seines Lebens und er kann nicht mehr. Er will nicht mehr, er sieht keine Zukunft, sein Krug ist leer. Deswegen habe ich uns hier symbolisch mal den Sand mitgebracht. Manchmal wissen wir nicht, wie es weitergeht, haben keine Zukunft, es blüht nichts. Ich wollte trotzdem ein paar Blumen da haben, weil ich glaube, es gibt immer Hoffnung. Aber unser Krug ist total leer. Wir haben nichts, wovon wir leben. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Es gibt ja so Momente, da hat man kein Bild vor Augen. Ich war mal an einem Moment, da habe ich in einer Gruppe, haben wir so erzählt, wie es so weitergeht. Und da hatte ich einen ziemlich schwierigen Moment und habe ich gesagt, ich habe gerade keine Hoffnung. Mein Leben ging trotzdem weiter. Aber es gibt so Momente, wo man das nicht mehr sehen kann und wo man nicht weiß, wo es hingeht oder wie es weitergehen kann. Bei Elia ging das so weiter. Gott sieht den Propheten, der zum Mörder geworden ist, der sich so verzehrt hat im Kampf um das Gute. Aber Gott kommt nicht vorwurfsvoll mit Schuldvorwürfen. Gott sagt ihm nicht, naja, da hast du dich ja wohl selbst hineingeritten. Und jetzt schau mal, wie du da wieder rauskommst. Nein, Gott sieht diesen Propheten, wie er nun da liegt in der Wüste, wie ein Häufchen Elend und stellt sich an seine Seite. Ganz leise ist Gott jetzt einfach da. Du hast das gesagt und der Engel kommt immer wieder, ne? Immer wieder. So lange, bis wir es brauchen. Bis wir selber aufstehen können, wieder in die Küche gehen können oder zum Supermarkt oder arbeiten gehen können, um uns das zu machen. Das ist ja das Wunder, dass wir manchmal merken, alleine würde ich es nicht schaffen. Und dann haben wir eine Gemeinschaft um uns, die uns mit ganz kleinen Symbolen beschenkt. Das ist ja hier kein Genuss-Supermarkt, den Gott da hinstellt. Das sind in der Bedürfnispyramide die ganz unterste Ebene. Schlafen, Brot und Wasser. Aber das ist da. Und das, wo es Elia so schlecht geht, ist auch erst der Moment, wo Gott bei ihm wieder eine Chance hat, ihm anders zu begegnen, nicht mehr so kämpferisch. Er tippt ihn an durch den Engel, der hat ihm etwas bereitgestellt und er ist irgendwie hier einfach ein Bote des Lebens. Einer, der ihm ein Angebot macht und ihn zurück ins Leben lockt, ihn begleiten möchte. Also ein Bote vom Herrn des Lebens. Und er ist da. Bei Elia, wie auch bei denen von uns, die zusammengesackt sind. Egal ob aus eigener Schuld oder nicht. Bei uns ist Gott, wenn es uns genauso geht wie Elia. Und er ist leise da. Er umsorgt uns eben mit genau diesen nötigsten Sachen. Und dann spricht er ihn an und dann fordert er ihm zu etwas auf. Etwas ganz Schwierigem in dieser Situation, aber auch etwas ganz Wichtigem. Und er sagt zu ihm, bleib nicht liegen, sondern steh auf. Versuch ein paar Schritte. Und genau das muss Elia jetzt lernen. Einen Schritt vor den anderen zu setzen, 40 Tage und 40 Nächte lang. Ich finde, wenn man aus so einer Situation, wo man wirklich sich für was eingesetzt hat und gekämpft hat und merkt, das wird es nicht, das klappt nicht, das ist hier nicht der richtige Ort. Und dann absackt und dann der Punkt kommt, wo man wieder aufsteht und losgeht und langsam weitermacht und sich etwas Neues erlernt, etwas Neues anlernt, da merkt man, das sind die langen, langsamen Wege. Das ist dann nicht gleich wieder großer Aufschwung und alles super wie vorher oder noch besser, sondern das sind die langen, langsamen Wege. Früher hat eine Kur 6 Wochen lang gedauert, also 40 Tage, genau die Elia hier unterwegs ist. Heilung und Genesung aus der Krise braucht Zeit und es braucht klare Aufgaben, einen Schritt vor den anderen, einen Fußmarsch machen. Das kann schwer sein, aber es ist für ihn auch erstmal die einzige Aufgabe. Der muss jetzt nicht mehr das ganze Volk versorgen, sondern der ist einfach auf sich gestellt. Alle anderen Aufgaben sind erstmal weg. Mir hat mal einer erzählt, nach meiner Scheidung bin ich erstmal wandern gegangen. Das erste Mal ganz alleine. Einfach gelaufen, 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 von Hütte zu Hütte. Einfach nur gelaufen, den Kopf leer gelaufen. Und nach bin ich alle meine nächsten Menschen in meinem Kopf durchgelaufen und habe sie irgendwie durchgebetet. Einfach nur laufen. Und nach diesen Wochen kommt Elia am Horeb an, das ist ja der Gottesberg. Und jetzt ist es reif für eine neue Erfahrung für ihn dort. Denn dort am Horeb sieht er seinen Gott und sieht ihn anders als auf dem anderen Gottesberg, dem Karmel. Es ist eine völlig andere Erfahrung, die Elia hier macht und für die er jetzt offen ist. Wahrscheinlich hätte er auf dem Karmel gesagt, sanftes Sausen? Nee. Aber plötzlich ist er dafür offen und merkt, ist demütig geworden und hat gemerkt, das Leben ist anders. Der Gott Israels ist auch anders und will mir hier anders begegnen. Jetzt sucht er seinen Gott nicht mehr im Wettbewerb, nicht mehr im Grandiosen und Gigantischen, nicht mehr im Feuer, im Sturm oder im Erdbeben. Du hast das ja als Frage gestellt, Oliver, gerade. Wie kann man das erkennen? Ja? Ich weiß es nicht. Aber gleichzeitig glaube ich, dass das die Erfahrung ist, die er da gemacht hat. Dass er aus seinem, wenn man so gekämpft hat in irgendeiner Situation und irgendwie gefallen ist und gemerkt hat, das ist es nicht, dass das Leben sich neu sortiert. Das ist eine innere Erfahrung, die er da macht und die hier uns in diesem großen, in diesen Bildern gezeigt wird. Also Gott zeigt sich auch nicht mehr im Wunder. Nach diesem anstrengenden Weg kommt auch nicht die große Belohnung und nicht die große Wende, sondern Gott ist hier im ganz Alltäglichen zu finden, weil das sanfte Sausen war das ganz normale Wetter auf dem Horeb. Gott zeigt sich also im Mitgehen, im schlichten Dabeisein auf den einfachen Wegen. Und das ist ja auch der Jahwe-Name Gottes, der Jesus, der Immanuel ist. Jahwe ist der Ich bin da, Gott. In deinem Leben. Immanuel ist, ich gehe mit euch. Jesus. Und darin ist ja das, was, wo wir immer wieder merken, das ist das, was unseren Glauben auszeichnet, anders als in manchen anderen Religionen. Wenn einer leidet, dann können manche Religionen und Götter damit nichts anfangen. Wenn einer leidet, das muss man erst mal aushalten. Wenn man, es muss in unserem Glauben nicht überwunden werden, dieses Leid, sondern es kann einfach da sein, so lange, bis es reif geworden ist, so lange, bis am dritten Tag sich etwas verändert. Und das ist ja genau auch das, was wir im Kreuz gesehen haben. Die ältesten Kreuzeserzählungen sind die aus dem Markus-Evangelium. Und das ist die Erzählung, keine großartige Erzählung. Es ist vollbracht, es ist alles wunderbar oder Gottes langer Weg. Sondern die ältesten Erzählungen sagen, da steht der heidnische Hauptmann unterm Kreuz und sieht einen ermordeten, Leidenden und sagt, mitten im Leid, da ist Gott. Das ist Gottes Sohn. Und ich glaube, das ist das, was auch hier in dieser Geschichte erzählt wird. Bei dem leidenden Elia in der Wüste seines Lebens ist Gott da, ist er dabei. Ich habe noch ein letztes Symbol mitgebracht, das Tuch. Bei Elia ist es ein Mantel, aber ich fand auch bei dem, was hier erzählt wird, ein Tuch ganz schön. Denn Elia ist ja hier nicht auf dem Horeb und kann sich in das Wetter stellen und kein Problem, sondern, habe ich sie ausgemacht? Nein. Sondern Elia stellt sich in die Höhle, in die Felsspalte. Also, du hattest gesagt, wie muss man, ich weiß nicht, wie deine Worte waren, aber es war irgendwie so, wie schlimm muss man sich fühlen, wie unsicher muss man sein, dass man einfach davonläuft. Und die Höhle ist ja genau das Gegenteil. Er ist angekommen in Geborgenheit. Er hat einen sicheren Ort gefunden. Und genau da, wo er in Sicherheit ist, kann er anfangen und Gott begegnen. Sein Mantel ist das Tuch und es ist das Symbol des Schutzes. Und in der Höhle wird er aussprechen, kommt die Frage von Gott, was machst du hier, Elia? Was machst du hier, Elia? Wie bist du eigentlich hierher gekommen? Und es muss unglaublich viel heilsame therapeutische Arbeit dahinter gesteckt haben, die innere Arbeit der letzten sieben Wochen. Nämlich Elia kann sagen, ich habe geeifert. Der kann sagen, was sein eigener Beitrag dabei war in diesem Kampf. Ich habe geeifert. Und dann geht es weiter und er erzählt auch, was ihm angetan wurde. Aber er sagt, ich habe geeifert. Er kann es aussprechen, weil er ist geschützt. Und er ist angekommen in einer neuen Lebenssituation. Er ist versorgt bei Gott. Wisst ihr, wie es ausgeht für Elia oder weiter nach dem Horeb? Er kriegt einen neuen Auftrag, nämlich du kannst noch neue Könige salben, das Leben geht weiter und du kannst deinen Nachfolger auserwählen. Weil er geht dann zu Elia und gibt genau seinen Gottesmantel, seinen Mantel des Schutzes weiter. Und er merkt, ich muss das alles nicht mehr machen, ich kann das weitergeben. Er wird Elisa unterstützen, den er dann beruft. Aber er muss das alles gar nicht mehr selbst machen. Also, Elia hat einen unheimlichen Weg zurückgelegt nach diesem ganzen Kampf und der Auseinandersetzung. Und er kriegt auch eine neue Aufgabe. Aber er kann ab jetzt abgeben, er kann delegieren und weiß auch, andere können es auch gut machen in dieser Welt. Und diese Aufgaben, diese Berufung gebe ich weiter. Und er weiß, er ist brauchbar bei Gott weiterhin, aber er muss die Welt nicht mehr aus den Angeln heben. Gott kann ihn auch gebrauchen in seinem ganz und gar gewöhnlichen Leben. Amen.